Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Hier sprechen Menschen aus der Selbsthilfe ganz ehrlich und offen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Wege mit ihren Themen in der Selbsthilfe. Heute widmen wir uns dem Thema Borderline. Was bedeutet es eigentlich, mit Borderline zu leben? Wie fühlt sich das für Betroffene und auch für Angehörige an? In dieser Folge geben wir verschiedenen Perspektiven Raum. Wir hören Angelina als Betroffene und Susanne als Angehörige, die sich hauptamtlich im APK, dem Angehörigenverband psychisch erkrankter Menschen, engagiert. Wir sprechen mit beiden darüber, wie sich die Erkrankung im Alltag und auf Beziehung auswirkt, welche Wege für einen guten Umgang damit gefunden werden und inwiefern Diagnosen hilfreich oder hinderlich sein können. Wir haben die Interviews einzeln geführt und sie für euch zu einer gemeinsamen Folge zusammengeschnitten. Dabei wird klar, es gibt nicht die eine Borderline-Erfahrung, aber es gibt echte Stimmen, die gehört werden sollten. Schön, dass du da bist, Angelina.
Hallo.
Angelina, du bist 23 Jahre jung, bist seit deinem 16. Lebensjahr in Therapie und seit einem halben Jahr in der Selbsthilfe aktiv. Was war damals der Auslöser, dir Unterstützung zu suchen?
Also mit 16 gab es so eine Phase, wo ich keinen Lebenswillen mehr hatte. Das ging circa ein halbes Jahr lang, dass ich wirklich, ich hatte so drei Zusammenbrüche am Tag und bin halt jeden Morgen aufgestanden und dachte mir eigentlich nur, boah, hoffentlich ist heute irgendwie der Tag, an dem ich es schaffe, mich umzubringen beziehungsweise halt irgendwie zu sterben. Und das war so das Einzige, was mich morgens angeschrieben hat, aufzustehen und zum Beispiel zur Schule zu fahren, wo sich ja Möglichkeiten hätten ergeben können. Und da war mir halt relativ schnell klar, so kann das nicht weitergehen. Also auch diese Zusammenbrüche haben mir so extrem viel Energie geraubt, dass es so eine Abwärtsspirale war. Und genau, daraufhin bin ich dann erstmal in eine Akuthilfe gegangen, also in eine Klinik. Und bin dann einen langen Weg gegangen mit verschiedenen Therapieformen und hier und da. Und letztendlich habe ich mich dann entschieden, nach meiner zweiten Langzeittherapie, wo es schon bedeutend besser war, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Also nach einem sehr langen Weg bin ich dann auch erst in einer Selbsthilfegruppe gelandet.
Und du gehst ja in eine Selbsthilfegruppe zum Thema Borderline. Wann und warum wurde diese Diagnose gestellt?
Die Diagnose wurde nach meiner ersten Langzeittherapie gestellt. Ich war zuerst in der Klinik, hatte dann Langzeittherapie 1, dann 2 Jahre Therapiepause, wie sich das hier gehört. Und dann war ich in der Langzeittherapie 2. Und in dieser Zwischenzeit von diesen 2 Jahren Therapiepause haben sich meine Symptome stark verändert. Anfangs war es eine ziemlich klare Depression, weil das einfach das Oberflächlichere war. Und einem 16-jährigen Mädchen diagnostiziert man selten Borderline, das ist dann ganz oft einfach eine Depression. Genau, aber dann war ich inzwischen 19, 20 Jahre alt, also auch schon reifer, raus aus der Pubertät. Und da haben sich dann die Ärzte auch aufgrund meiner sehr stark verändernden Symptome getraut, mal so eine Borderline-Diagnose zu stellen. Dann bin ich zur Fritz-Studie gegangen, das ist eine Studie zur Früherkennung von jugendlichen Auffälligen sozusagen. In Berlin im Urban ist das, glaube ich. Und die haben mich netterweise komplett durchgecheckt. Also da hat man ja wirklich psychiatrisch, psychologisch und auch ärztliche Testungen. Und daraufhin wurde dann die Diagnose gestellt von ganz viel, aber irgendwie eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit Borderliner-Schublade. Und mit der Diagnose kannst du jetzt gerne weiterarbeiten, so nach dem Motto. Und daraufhin habe ich mir dann meine zweite Langzeittherapie gesucht, die auch eine Traumatherapie war, weil ich dann ab dem Zeitpunkt wusste, okay, da ist noch mehr. Ich kann hier nicht nur Symptombehandlung machen, ich muss auch an die Wurzel gehen.
Und was hat es mit dir gemacht, diese Diagnose zu bekommen?
Es hat sich sehr passend angefühlt, weil Depression hat sich ganz lange nicht passend angefühlt, genauso wie dieses Postschizophrene. Und bei Borderline dachte ich mir, ja, da sehe ich mich, damit kann ich arbeiten, vor allem kann ich mir damit eine Therapie suchen, die mir ein Schema bietet, mich zu behandeln, was mir auch weiterhilft. Weil an meiner ersten Langzeittherapie hatte ich eben ganz doll das Problem, wir haben gesprochen, dann habe ich das in meinen Alltag integriert, aber ich habe gemerkt, okay, es packt gar nicht da an, wo es weh tut. Also okay, ich ritze mich jetzt nicht mehr, aber in mir ist noch genau das gleiche Gefühl wie davor, nur dass ich es anders ausdrücke. Und das bringt mich überhaupt nicht weiter. Und diese Diagnose hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, eine Therapie anzufangen, die mich weiterbringt. Und zum anderen, ich habe mich auch total zugehörig gefühlt und konnte mir Dinge selber erklären und war konnte auch Freunden teilweise das ein bisschen erklären, ne, wenn die irgendwie so waren, boah, warum schreist du jetzt schon wieder? War ich, ah, sorry, ich bin gerade überhaupt nicht reguliert. Vielleicht gehe ich einfach kurz in den anderen Raum und reguliere mich kurz. Und das hat natürlich lang, also nachhaltig total geholfen, aber auch sehr in akuten Momenten, als ich das dann erfahren habe, geholfen.
Also war eine Diagnose zu haben für dich eher hilfreich?
Total, ja. Und auch, um mich reinzulesen. Also ich rationalisiere sehr gerne durch. Das ist ja auch so ein Coping-Mechanismus, den viele haben, sich dann damit auf einer psychologischen Fachliteraturebene zu beschäftigen. Das mache ich auch sehr gerne. Und dadurch, da hat die Selbsthilfe bei mir theoretisch schon angefangen, ja.
Das ist total spannend, weil der Angehörigenverein psychisch erkrankter Menschen, die arbeiten nämlich genau nicht mit einer Diagnose. Und mit denen sprechen wir später auch noch. Magst du vielleicht nochmal konkret sagen, wie deine Erkrankung, deine Symptome, dein Leben und deinen Alltag beeinflusst hat oder noch beeinflusst?
Ich würde sagen, Borderline ist eine Diagnose, die dein ganzes Leben beeinflusst. Das zählt ja auch unter die Persönlichkeitsstörungen. Bedeutet, deine Persönlichkeit, die 24/7 agiert, ist ja davon betroffen in gewisser Art und Weise. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, das wie ein Kontinuum zu sehen. Bedeutet, das ist gar nicht die Frage, ist das gerade Borderline oder ist das kein Borderline, sondern eher, wie stark ist das gerade Borderline. Das ist so für mich ein Kontinuum zwischen 0 und 100. Und dann kann ich in manchen Situationen sagen, jetzt gerade ist 0 Borderline, jetzt gerade ist 10 Borderline oder vielleicht auch wirklich 99 Borderline in sehr schlimmen Momenten. Und generell würde ich aber auf deine Frage sagen, jeder Moment wird beeinflusst. Momente der Unsicherheit werden ganz stark beeinflusst. Das wird bei mir auch immer sehr, sehr verstärkt. Wut ist ein extrem großes Thema und dadurch auch Impulsivität in dieser Wut. Wenn ich mit Freunden rede, wenn ich mit Partnern rede, vor allem Partnerpersonen sind auch ganz schwierig bei Borderline. Da kommt bei mir ziemlich schnell diese ganze Bindungsproblematik hoch, Verlustängste und also es ist einfach schon sehr in den Extremen lebend. Ich muss mich immer daran erinnern, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch ein Kontinuum, was extrem schwer in den Kopf zu rufen ist, wenn man das überhaupt nicht fühlt, wenn das keine Option im Kopf ist, sich das trotzdem zu sagen und immer wieder neu auf den Gedanken zu kommen, hey stopp, ich denke gerade in Schwarz und Weiß, vielleicht sollte ich meinen Blick ein bisschen ändern. Das kostet super viel Kraft und deswegen würde ich sagen, in jeder Situation ist Borderline dabei und es beeinflusst einfach jede Situation des Lebens gewissermaßen.
Hm. Und jede Situation deines Lebens, Partner, hast du auch gerade schon erwähnt. Wie gehen deine Freunde und Familie damit um? Gibt es da Verständnis?
Meine Familie geht gar nicht damit um. Familie ist auch ein sehr schwieriges Thema bei mir, weil dadurch auch sehr viel vom Borderline gekommen ist. Die wissen das alle. Die wissen auch, dass ich in Therapie war und auch, dass ich in Selbsthilfegruppen bin. Also die sind da schon eingebunden, sage ich mal. Ich rede mit denen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie einen Umgang damit haben. Ich gehe eher mit ihnen um, als dass sie mit mir umgehen und meiner Krankheit. Vielleicht kann man das so ganz gut sagen. Meine Freunde gehen damit um. Am Anfang war es für meine Freundinnen relativ schwierig, damit umzugehen. Da hat man eben auch viel erklärt. Aber ich muss sagen, inzwischen können die sehr, sehr, sehr gut damit umgehen. Es ist zum Beispiel eine riesengroße Hilfe, mit meinen Girls zu reden, wenn ich zum Beispiel Beziehungsprobleme habe, weil die mir dann einfach eine Wahrnehmung geben, die ich selber nicht habe. Ich bin dann eben in dieser Borderline-Wahrnehmung, in diesem Tunnelblick. Und die holen mich da so ein bisschen raus und geben mir einen kleinen Reality-Check, aber total liebevoll und total umsichtig und empathisch. Also sie holen mich zuerst ab und geben mir dann einen Reality-Check, um ja mich irgendwie vor mir selber zu schützen oder vor der Eskalation zu schützen oder was auch immer. Und das ist so extrem wertvoll, aber es hat auch total lange gebraucht, bis man da hinkommt. Aber die gehen super gut damit um und bieten auch eine ganz, ganz große Unterstützung in meinem Leben.
Du hast ja gerade schon das Thema Partnerschaft erwähnt. Magst du da was zu erzählen?
Partnerschaft mit Borderline ist möglich, aber anstrengend, für mich zumindest noch. Vielleicht ändert sich das. Da werden einem einfach seine Ängste aufgezeigt. Ich muss sagen, alleine bin ich sehr entspannt. Sobald ich alleine bin, sobald ich nicht date, das sind eigentlich die besten Zeiten, die ich habe. Und der Partner kann natürlich auch super viele Trigger auslösen, gerade wenn Borderline auch vielleicht von Bindungstraumatan irgendwie entstanden ist oder von Entwicklungstraumatan zu den Eltern. Wenn man da auch schon eine schlechte Bindung hat, was bei mir auch alles der Fall ist, dann ist das super schwierig, weil der Partner dann einfach mal sagt, ich glaube, ich will gerade nicht kuscheln. Oh, Okay, ich glaube, wir trennen uns gleich. Und da geht es dann natürlich auch wieder in das Extrem. Und damit dann umzugehen und sich halt wieder zu sagen, hey, nee, ich habe eh schon so viel mit mir selber zu tun, wenn mein Partner dann noch so was sagt und ich damit umgehen muss, das kann ich, aber es ist auf jeden Fall eine Belastung mehr drauf, die ich jetzt alleine nicht hätte. Aber es ist machbar.
Was bewegt dich denn dazu, trotzdem zu daten? Also, warum gehst du diese herausfordernde Situation doch immer mal wieder an?
Das ist eine richtig, richtig gute Frage, über die ich mir auch schon ganz oft Gedanken gemacht habe. Ich probiere sie zu beantworten, so schlau, wie ich gerade bin. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal sich nochmal ändern wird, aber das, was ich gerade zumindest denke. Ich strebe ganz krass nach Highlights, um dieses Dopamin-High zu haben. Bedeutet, ich brauche eigentlich am Dienstag oder Mittwoch der Woche ein großes Highlight, um einmal auf einem High zu sein, emotional gesehen, und am Wochenende auch. Und es ist alleine unter der Woche total schwierig, sich dieses Highlight zu holen und am Wochenende auch. Und Partnerpersonen können einem das total easy geben. Das ist eine Sache, die ich gemerkt habe, weil sobald ich Single bin, mache ich nur was am Wochenende und nicht unter der Woche. Und dann fehlt mir dieses Highlight, ja, einfach dieses Hochgefühl, dieses, ich habe was Krasses gemacht. Und dann sitze ich da am Freitag irgendwie oder am Donnerstag in meinem Zimmer und denke mir, ich würde gerne Bungee-Jumpen, weil sich so viel angesammelt hat in mir, was ich irgendwie rauslassen muss. Dafür ist eine Partnerperson total sinnvoll, bei mir zumindest. Das andere Thema ist total groß Selbstwert. Ich kann mir selber Selbstwert geben, aber es ist sehr, sehr schwierig und anstrengend. Und es ist viel leichter, sich das von einer anderen Person geben zu lassen, meiner Meinung nach. Beziehungsweise für mich. Ich strebe ganz viel nach Liebe. Ich möchte auserwählt werden. Ich möchte unbedingt von einem Mann auserkoren werden, dass ich seine Frau bin, die er jetzt liebt, um die er sich kümmert, der er die Welt zu Füßen legen möchte. Und ich glaube, dass diese Gründe, die alle nicht gesund sind und alle nicht für eine gesunde Beziehung sprechen, aber mich dazu treiben, immer wieder weiter zu daten, auch sehr exzessiv zu daten tatsächlich.
Das ist total interessant, dass du von diesem Bedürfnis nach Highlights sprichst. Ich habe die Erfahrung gemacht, beziehungsweise von Menschen gehört, dass es eben genauso, dass das Gegenteil auch so wichtig ist, also eine Form von Ruhe und Struktur, dass das total wichtig ist. Ist eine Partnerschaft wirklich nur so dein Highlight oder ist das auch etwas, was dir Ruhe und Struktur gibt?
Eine Partnerschaft gibt mir Ruhe, aber keine Struktur. Ich bin selber ein extrem strukturierter Mensch. Mein Alltag ist total strukturiert. Mein Alltag besteht nur aus Routinen. Der stützt mich total. Das ist so ein Supporting Point in meinem Leben, dass ich diese Routinen habe, die ich mir mit der Zeit erschaffen habe. Und dadurch will ich dann in meiner Freizeit eigentlich total das andere und total abgehen und irgendwas Verrücktes machen und eben klettern gehen und gucken, was passiert sozusagen. Das ist super wichtig. Also den Ausgleich braucht man, da gehe ich mit. Und ich brauche den Ausgleich manchmal in Partnerschaften. Ich liebe es auch, wenn mein Partner mich einfach mal in den Arm nimmt und sagt, okay, jetzt ist die Welt mal still und es wird alles gut. Aber das ist auf jeden Fall der geringere Teil, den ich brauche.
Und was sind das für Routinen, die dir so helfen? Magst du vielleicht von einer Routine erzählen?
Ich würde einfach mal meine Morgenroutine anschneiden. Ich wach auf, dann gehe ich 10 Minuten auf Insta. Das sollte man sich eigentlich nicht abgucken, aber mir hilft es, um wach zu werden. Dann trinke ich ein halbes Glas Wasser, dann journal ich über eine App, die heißt Stoic. Die ist extrem gut. Die hat mein ganzes Leben verändert und das meine ich wirklich so, weil da gibt man jeden Morgen an, wie es einem geht, wie man geschlafen hat, was man sich für den Tag vornimmt. Da kann man drei Fokusse sozusagen wählen, auf die man sich konzentrieren möchte. Dann schreibt man seinen Tagesplan, wo ich auch ganz oft reinschreibe, wie ich mich fühle. Und dadurch bin ich so fokussiert den Tag lang und so gesetzt und fühle mich nicht mehr wie ein Fähnchen im Wind, trotz meiner Emotionen, weil ich immer da wieder darauf zurückkommen kann, was für Intention habe ich mir für diesen Tag am Morgen gesetzt. Und das hat mir so extrem geholfen. Dann gehe ich ins Bad, dann ziehe ich mich an, dann frühstücke ich, dann trinke ich 3 Schluck Kaffee, nicht mehr, weil den Rest brauche ich für den Weg. Und dann gehe ich raus zum Bus. Also es ist keine besondere Morgenroutine, aber dadurch, dass es jeden Morgen das gleiche ist und auch wirklich diese 10 Minuten Insta-Zeit. Ich mache auch keine 11 Minuten, aber ich mache auch keine 9 Minuten. Das sind wirklich 10 Minuten und das stabilisiert mich so extrem in meinem Alltag, egal was ist. Auch im Urlaub mache ich das tatsächlich.
Du hast sowohl im Vorgespräch als auch hier schon was von Entwicklungstraumata und Mobbing, glaube ich, auch gesprochen. Was hat das mit der Diagnose Borderline zu tun?
Borderline ist ja eine durch Trauma entstandene Diagnose und bei mir liegen ein paar Sachen vor, die in meiner Vita passiert sind, plus ganz viel emotionale Instabilität, genetisch veranlagt, so ein bisschen. Mein Papa ist relativ früh nicht gegangen, er hat uns nicht verlassen, aber er war sehr, sehr viel auf Geschäftsreise zum Beispiel. Und das ist total schwierig für ein Kind, was eine ganz starke Papa-Tochter-Beziehung hat, zu verstehen, Papa ist jetzt mal 2 Wochen in Miami und wenn er kommt, dann ist er auch eigentlich überhaupt nicht da und vor allem nicht emotional und wenn er gestresst ist, fängt er mal an zu schreien. Und wenn man sich dann auch mit seiner Mutter nicht gut versteht, die auch ja sehr viel schreit, ein starker Control-Freak ist, keine Fehler zulässt, sehr perfektionistisch ist, das ist eigentlich total schwierig, weil ich habe immer meinen Papa geliebt und ich war auch echt immer eine Papa-Tochter und wollte eigentlich mehr Kontakt zu ihm und habe mich total wohlgefühlt bei ihm und er war so mein Safe Space. Und dann hieß es halt, er geht jetzt aber auf Geschäftsreise dauernd. Und dann ist er Samstag, Sonntag zu Hause, vergräbt sich in seinem Arbeitszimmer und kommt noch nicht mal zum Abendessen hoch. Aber dann hat er mal 3 Stunden Zeit, um mit mir einkaufen zu gehen, um dann Papa-Tochter-Nachmittag zu haben. Und das ist total schwierig für ein Kind zu verstehen, weil ich eigentlich ganz doll danach gestrebt habe, nach dem Stolz gestrebt habe, nach dieser Liebe gestrebt habe. Ich meine, für seine Arbeit hat er auch Zeit am Wochenende. Warum nicht für mich als Kind? Ich bin seine Tochter. Und das hat auch ganz viel mit dem Selbstwert gemacht natürlich. Ne, bin ich es nicht wert, dass er mich liebt, dass er mir Zeit opfert. Und wenn er dann mal Zeit hatte, musste ich auch direkt verfügbar sein. Wodurch der Selbstwert noch mal mehr nach unten gegangen ist natürlich, weil ich mich dann auch verfügbar gemacht habe, was total logisch als Kind ist. Und durch dieses schlechte Verhältnis zu meiner Mutter hatte ich zu Hause eigentlich gar keine Stabilität. Und in der Grundschule hat das Mobbing schon begonnen, also von der 1. bis zur 5. Das war starke Ausgrenzung. Ich habe zum Beispiel eine Neurodermitis-Diagnose. Das bedeutet, meine Haut ist so, das ist eine Hautkrankheit. Also meine Haut ist ziemlich rau, das ist auch angeboren und vererbt. Und dann haben die Kinder auf dem Schulhof, sobald ich rausgekommen bin, haben die Kinder geschrien, oh mein Gott, da kommt die Froschkrankheit wieder schnell weg hier. Und dann sind alle Kinder auf dem Pausenhof vor mir weggerannt. Und das ist natürlich eine sehr starke Ausgrenzungserfahrung, die ich da gemacht habe, jahrelang, ohne eine Bezugsperson zu haben. Also ich hatte in der Schule keine einzige Freundin die ersten 4 Jahre lang, keinen einzigen Kumpel. Das so als erste Erfahrungen des Lebens zu haben oder der sozialen Interaktion macht natürlich was mit einem. Ne? Dann ging das auch ein bisschen mehr in Richtung Gewalt. Also ich war auf dem Pausenhof und 4 Jungs sind um mich rumgekommen, haben mich unter den Arm gepackt und haben mich über den Schulflur auf die Männertoilette gezogen und wollten meinen Kopf in die Männertoilette stecken. Und das ist zum Beispiel so ein starkes Trauma, dass ich da keine Erinnerung mehr habe. Also ich habe diesen Gang über den Flur noch im Kopf als Erinnerung, weil das ganz stark mit Scham verbunden war und auch irgendwie Überlebenssituation. Ich wollte raus, ich habe probiert, mich zu wehren. Da waren aber 4 Jungs, die stärker sind als ich. Was soll ich machen? Und das war auch eine Situation, die wir dann auch sehr stark in der Therapie als Vorzeigesituation, sag ich mal, behandelt haben und mit Methoden eben ein bisschen umgewandelt haben, damit ich in der Lage bin, die Emotionen zu fühlen, also diese starke Scham zu fühlen, dieses, dass ich vorgezeigt werde, zu fühlen, dass ich mich nicht wehren konnte, hilflos war, dass da Menschen waren, die mir was Schlimmes antun wollten. Und das alles zu verarbeiten und wirklich zu fühlen, damit die Emotionen nicht tief in mir stecken bleiben, das war dann auch eine ganz große Aufgabe in der Traumatherapie. Und auf dem Gymi ging es dann auch eigentlich weiter mit dem Mobbing. Dann ging es aber eher an das sexuelle Mobbing, verbal und auch physisch. Also ich wurde auch angefasst an Stellen, wo ich es nicht wollte, wenn ich einfach die Treppe hochgelaufen bin. Und auch Dinge, die gesagt worden sind, die halt rein sexualisierend waren und die dann mit dem physischen sexuellen Mobbing praktisch ein Gesamtbild der sexuellen Belästigung gegeben haben. Das habe ich in der Oberschule beziehungsweise auf dem Gymnasium dann über 3 Jahre circa erfahren. Dann war ich in der Klinik aus eben genannten Gründen und habe danach die Schule auch gewechselt, genau.
Du hast jetzt schon viel Therapie- und Beratungserfahrung. Was hat dir am meisten geholfen und warum?
Am meisten geholfen hat mir alles davon, weil alles davon perfekt für den Moment war, in dem ich gerade war. Also als ich dann 16 war und diese ganze Suizidgeschichte war, hätte mir keine Traumatherapie geholfen, weil ich gar nicht stabil genug dafür war. Bedeutet, für den Moment war die Klinik perfekt. Danach war Langzeittherapie 1 perfekt, weil ich hatte noch gar nicht die Reflektiertheit in mir selber und die Reife, um eine Traumatherapie zu machen. Deswegen war diese relativ oberflächliche Verhaltenstherapie auch super. Und als ich dann soweit war, in diese 2. Langzeittherapie zu gehen, die eben sehr tiefergehend ist, war auch super. Und jetzt in der Selbsthilfe zu sein, ist auch perfekt. Also alles war an dem Punkt super. Ich glaube, die größte Entwicklung habe ich in Langzeittherapie 2 gemacht, also in der Traumatherapie, weil das einfach das meiste in mir aufgearbeitet hat. Ja.
Du hast gerade schon gesagt, ne, Selbsthilfe. Du gehst ja seit einem halben Jahr jetzt auch in eine Selbsthilfegruppe im Verein Drahtseiltanz. Warum erst jetzt?
Vorher war das nie eine Option für mich, weil ich dachte, das kostet Geld. Und ich wusste, Therapie kostet kein Geld, wenn es die Krankenkasse übernimmt. Und ich hatte auch so total irgendwie die Gedanken, alle Selbsthilfegruppen müssen doch total voll sein, weil es gibt doch so viele Leute, die irgendwie Probleme haben. Und vielleicht habe ich auch zu starke Probleme, also zu extreme Probleme. Und ich sehe in Selbsthilfegruppen eher so, oder habe ich früher eher so Leute gesehen, die so ein Coaching brauchen sozusagen. Also eine abgeschwächtere Form von psychischer Krankheit. Und dachte, nee, wenn ich da jetzt reinkomme, ich schock die alle weg. Ich bin auf jeden Fall irgendwie, ich muss in eine Therapie. Das ist nicht behandelbar durch eine Selbsthilfe und so weiter. Also ich hatte schon Vorurteile. Und vor allem der Kostenfaktor war, glaube ich, für mich, also ich habe mich nie informiert, das war einfach in meinem Kopf, war das ein Fakt, das kostet Geld und die sind voll, obwohl ich mich nie informiert habe. Und das waren so die Hauptgründe, warum ich mich auch nie informiert habe, weil das Fakten für mich waren, woher auch immer.
Und wie hast du dann von der Gruppe erfahren? Also was hat dich über deine Vorurteile und das alles hinweggehen lassen?
Meine Traumatherapeutin aus der zweiten Langzeittherapie. Mit der habe ich dann zum Ende der Therapie darüber gesprochen, ja, wie man eben sich weiterhin vernetzwerkt und wie man irgendwie stabilisiert bleiben kann, was es so für Hilfsangebote gibt. Und da habe ich den Wunsch geäußert, ich glaube, ich würde gut in eine Selbsthilfetherapie passen. Daraufhin hat sie mir Sekes direkt empfohlen und meinte, dass viele Patientinnen von ihr und auch Patienten in Selbsthilfegruppen sind und eigentlich eher davon schwärmen, weil es total viele Angebote gibt, die weitgreifend sind und sehr spezialisiert sind. Und dann habe ich mich informiert und habe super schnell mehrere Borderline-Selbsthilfegruppen gefunden. Manche waren mit Angehörigen und Betroffenen und ich glaube sogar auch Professionellen. Manche waren nur für Borderlinerinnen mit Gewalterfahrungen. Manche waren aber auch einfach nur für Borderlinerinnen für Frauen. Manche waren für Borderliner und Borderlinerinnen. Also es gab total viele Untergruppen nochmal spezialisiert. Ich wohne in Zehlendorf. Die waren so gut wie alle in Pankow und Weißensee zu Zeiten, wo ich nicht kann, durch die Arbeit. Und dann habe ich gesehen, dass es eine Online-Selbsthilfegruppe gibt, was für mich total perfekt war, weil dann habe ich den Fahrtweg nicht. Und bei uns ist die am Montag um 19 Uhr, manchmal um 19.30 Uhr, wir quatschen uns da immer in der Gruppe ab. Und das ist eine perfekte Zeit für mich, wo ich einfach immer kann und wo ich mir dann auch gern die Zeit nehme. Genau.
Und was hätte dir geholfen, früher Zugang zur Selbsthilfe zu finden?
Wenn mich jemand aufgeklärt hätte oder auch, das verstehe ich bis heute nicht, wenn mir die Klinik das gesagt hätte. Ich bin aus der Klinik raus, die haben mir überhaupt nichts gesagt. Die meinten, weder sucht ihr am besten eine Langzeittherapie oder eine Kurzzeit oder eine Akut- oder eine Selbsthilfegruppe, gar nichts. Die haben mich einfach entlassen. Das finde ich bis heute ein bisschen frech, weil man kann ja einfach 2, 3 Flyer mitgeben. Ich verstehe einfach nicht, warum in Kliniken, die darauf ausgelegt sind, sowas irgendwie nicht informiert wird. Weil man geht da ja raus und der Sinn einer Klinik ist es ja, ein Pflaster auf die Wunde zu kleben und nicht die Wunde verheilen zu lassen oder zuzunähen, sondern erstmal nur ein Pflaster drauf zu packen, dass es nicht blutet. Und danach muss man eben gucken, okay, wie gehe ich mit der Heilung weiter? Und dass man da irgendwie gar nicht begleitet wird, finde ich schon eigentlich einen radikalen Fehler, wenn es so leicht sein kann.
Mit welchen Erwartungen oder Wünschen besuchst du die Gruppe? Wobei ist sie dir hilfreich?
Also am Anfang bin ich mit den Erwartungen und Wünschen reingegangen, angenommen zu werden. Das hört sich total kitschig an. Aber angenommen zu werden von den anderen mit meinen Problemen. Ich habe gehofft, dass die auf einem ähnlichen Borderline-Level sind wie ich, weil ich ja eben diese Angst hatte von, in Selbsthilfegruppen ist niemand, der so gestört ist wie ich, um das jetzt mal ganz plump auszudrücken. Und das hat absolut meine Erwartung getroffen. Also wir sind alle auf einem ähnlichen Level, wenn man das so sagen kann. Manche irgendwie doller, manche weniger. Es kommt immer auf die Situation an. Und inzwischen gehe ich einfach in die Stunden. Ich überlege mir davor immer, boah, was hat mich die Woche so ein bisschen beschäftigt? Was ist mein Thema vielleicht? Habe ich ein Thema? Fühle ich mich heute nach Reden oder nicht so sehr? Will ich vielleicht auch eher zuhören und einfach durchs Zuhören lernen? Und dann machen wir immer ein Check-in alle zusammen, wenn wir dann uns in dieser Gruppe treffen. Und dann fragt praktisch die Leiterin, ja, und wie geht's euch? Einmal alle ein Einchecken. dann sagen alle, wie es ihnen geht, ne? Man geht so tief rein, wie man eben möchte. Manche sagen auch, ich glaube, ich will heute nicht reden, ich bin einfach da. Und dann ist es auch total in Ordnung und es wird nicht unbedingt nachgefragt, wenn das die andere Person nicht möchte. Grenzen werden sehr stark akzeptiert. Es wird immer eine Trigger Warning vorher gemacht sozusagen. Also auch wenn ich jetzt was erzählen würde, wo ich mir denke, hey, das könnte ein Trigger sein, sage ich davor auch, ey, Trigger Warning, das und das Thema, damit Leute das vielleicht einfach leise stellen können oder kurz rausgehen können für den Moment. Und das ist so eine riesengroße Akzeptanz und Awareness auf eigentlich alle Themen plus der Austausch. Ich habe in manchen Themen Erfahrung, also in manchen Borderline-Situationen habe ich irgendwie Erfahrung, aber in vielen auch nicht, die jetzt irgendwie neu dazukommen. Wenn ich zum Beispiel wieder neu einen Partner habe und ein Jahr lang nur gedatet habe, aber nicht fest in einer Beziehung war, dann ist das wie Neuland für mich, weil ich mich auch in diesem Jahr total verändert habe. Und dann da eine Selbsthilfegruppe zu haben, wo dir 10 Girls irgendwie sagen können, wie ihre Erfahrungen mit Borderline und Beziehungen sind und wie die das handeln. Und das ist total wertvoll. Es gibt eine in unserer Borderline-Gruppe, die hat eine Fernbeziehung seit 4 Jahren. Also für mich unvorstellbar, aber wie viel man von solchen Menschen lernen kann, wie die ja auch mit ihrer Emotionsregulation umgehen und mit ihren Bedürfnissen umgehen. Und ganz oft wollen ja auch Borderlinerinnen, dass der Partner die Bedürfnisse erfüllt, weil es viel leichter ist und weil man auch so große Bedürfnisse hat. Davon zu lernen und zu zehren von den Erfahrungen anderer, ist total wertvoll für mich.
Was würdest du sagen, welche Rolle Selbsthilfe in deiner Genesung spielt? Also was hat sich in deinem Leben durch die Selbsthilfe und den Umgang mit deiner Erkrankung verändert?
Die Selbsthilfe gibt mir weiterhin so einen stabilisierenden Punkt. Als ich früher Therapie hatte, hat mir das total geholfen in schlechten Phasen, weil ich wusste, okay, nur noch 7 Tage, nur noch 6 Tage, nur noch 5 Tage. Ich konnte mich sehr daran festhalten, wenn es mir nicht gut ging. Und genau das ersetzt die Selbsthilfe, die ja aber nicht auf 60 Stunden getrimmt ist, sondern für so lange auch immer die Gruppe existiert, was sehr beruhigend ist, zu wissen, okay, man hat da diesen Anker und man hat diesen Safe Space. Das hilft mir total, also alleine schon psychisch immer zu wissen, ich habe diesen sicheren Platz, hilft mir total, um mich abzusichern. Zum anderen hilft mir Selbsthilfe nach, oder diese Selbsthilfegruppe hilft mir total nachhaltig bei der Emotionsregulation, was wir auch schon besprochen haben. Oder auch in Partnerschaftskonflikten oder in Momenten, die ich vielleicht zum ersten Mal erlebe. Also in Konflikten oder Traumabegegnungen, die ich so noch nicht erlebt habe, mit denen ich noch nicht gelernt habe, umzugehen, aber andere schon. Da hilft dieser Austausch immer wieder aufs Neue. Was noch nicht so oft vorgekommen ist, was aber passieren kann, ist auch, dass in die Gruppe geschrieben wird. Also es gab über Weihnachten zum Beispiel, Weihnachten auch immer ganz schwere Zeit für viele, dass wir so reingeschrieben haben, Leute, geht's euch auch so kacke? Und 10 Leute oder 5 Leute, irgendwie sowas, eine ganze Handvoll auf jeden Fall, haben geantwortet, ja, ich hatte heute auch schon 3 Zusammenbrüche. Und das hat so geheilt, das zu lesen, weil man so unter Druck steht. Und wenn ich morgens am 24. aufwache und direkt weine, dann denke ich mir, boah, ich bin so ein schlechter Mensch, dass ich das nicht genieße und dass ich irgendwie nicht so happy bin wie alle anderen auf der Welt. Und man hat ja diese total verzorenen Gedanken, die einem irgendwie mal gesagt worden sind, als man ein Kind war. Ne? Weihnachten muss toll sein, es ist ein Fest der Liebe und blablablub, was nicht stimmen muss. Und dann kann man so einen kleinen Reality-Check machen mit den anderen und weiß einfach, okay, ich bin nicht alleine, vielleicht liegt es am Borderline, aber anyway, ich bin nicht alleine und es ist offenbar okay, dass ich gerade weine. Und das ist total heilsam. Also auch in akuten Momenten, sage ich mal, kann das helfen, so eine Community zu haben.
Mhm. Ja, danke dir. Wir sind jetzt langsam am Ende schon unserer Folge angekommen. Gibt es noch etwas, was noch nicht gesagt wurde von dir, was dir wichtig ist?
Wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch nicht gut geht oder dass ihr Hilfe gebrauchen könntet, egal ob weiblich, männlich, mit Diagnose, ohne Diagnose, sonstiges, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Und es gibt so viel mehr Hilfsangebote als die Telefonseelsorge, wo niemand rangeht. Also ich habe da auch schon ein paar Mal angerufen und es ist nie jemand rangegangen. Es gibt zum Beispiel den Berliner Krisendienst. Es gibt Neuland mit H geschrieben, also Neuhaarland, aber alles zusammen. Das ist auch eine Beratungsstelle. Es gibt digitale und Präsenz-Selbsthilfegruppen, die nichts kosten, wo ihr einfach nur kurz eine E-Mail hinschreibt und dann seid ihr da drin. Es gibt PIAs, das sind psychiatrische Institutsambulanzen in Krankenhäusern, wo ihr auch hingehen könnt, wenn was akut ist. Ihr habt ein Bezugskrankenhaus bei euch, bedeutet, die müssen euch eine Nacht aufnehmen. Also es gibt so viele Hilfestellen, wo egal ist, wo ihr versichert seid, ihr müsst nichts dazu zahlen, da fragt niemand, da kriegt ihr einfach erstmal so akut Hilfe. Also genau, das wollte ich einfach nur noch mal kurz sagen. Es gibt so viel mehr als nur diese Sachen, die man kennt. Also ja, geht irgendwo hin, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es alleine nicht handeln oder euch geht es einfach nicht gut langfristig gesehen.
Danke, Angelina, für deine Offenheit und dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Wir wollen in unserem Podcast immer verschiedenen Perspektiven Raum geben. Deshalb haben wir, wie anfangs erwähnt, auch Susanne eingeladen. Susanne, du bist hauptamtlich als Koordinatorin beim Verein für Angehörige psychisch erkrankter Menschen tätig. Du berätst, moderierst Selbsthilfegruppen und bist selbst auch eine Angehörige. Angelina hat gerade davon erzählt, wie herausfordernd es ist, mit einer Borderline-Symptomatik eine langfristige Partnerschaft aufzubauen. Was würdest du sagen, wie sich Beziehungen durch die psychische Belastung verändern, positiv wie negativ?
Also ich würde mal damit anfangen, was vielleicht passiert, wenn eine erste Krise aufkommt, also wie das auch für die Angehörigen oder aus der Angehörigenperspektive ist und was denen oft auch im Versorgungssystem, wenn die da landen, begegnet und was das vielleicht mit den Beziehungen machen könnte. Und das ist oft so, dass ja erstmal vielleicht ja auf der Beziehungsebene Unsicherheiten und Irritationen stattfinden. Die Angehörigen merken vielleicht, dass sich auf der emotionalen Ebene was verändert, irgendwie die Person sich nicht mehr ganz so verhält, wie sie das gewohnt sind oder so. Und das löst erstmal sehr viele Unsicherheiten aus. Und dann ist es ja, in so einer ersten Krise vielleicht auch erstmal so eine Erfahrung des Abstands. Also da ist vielleicht eine Beziehung, die in einer großen Nähe immer stattgefunden hat und dann entsteht erstmal so eine Distanz und die Angehörigen sind dann erstmal, klar, total überfordert, wissen, denken dann auch oft, Mist, ich muss dieser Person irgendwie helfen und das ist dann oft aber erstmal so gar nicht möglich am Anfang. Und die ganzen Strategien oder Beziehungsdynamiken, die vielleicht vorher funktioniert haben, funktionieren dann nicht mehr so gut. Und dann sind sie erstmal ja auf der Suche nach Hilfe, glaube ich. Und wenn aber das dann passiert, dass man dann doch gemeinsam irgendwie im Versorgungssystem landet, es gibt eine erste Diagnose und so weiter. Also wenn die betroffene Person damit einverstanden ist, weiß ich nicht, und der Behandlung oder so zustimmen. Man kommt dann vielleicht sogar auch oft in die Situation, dass man gemeinsam in eine Psychiatrie geht, um sich da überhaupt mal abchecken zu lassen oder so. Dann passiert es oft, dass da so eine doppelte Abgrenzung stattfindet, weil die Angehörigen dann im Versorgungssystem gar nicht mehr vorkommen im Grunde. Also dann ist der totale Fokus auf die betroffene Person, was ja auch okay ist und auch so sein soll. Aber oft werden die Angehörigen dann gar nicht also mit einbezogen oder mit ihnen kooperiert oder ihnen in Ruhe erklärt oder aufgeklärt, was eigentlich die Situation ist. Und dann haben sie erstmal auf der Beziehungsebene die Ausgrenzungserfahrung oder eben diese Distanzerfahrung. Und dann eben auch durch das System so eine Ausgrenzungserfahrung. Und das ist, glaube ich, richtig, richtig schwierig. Und letztendlich ist es auch das, was dann sich auf der Beziehungsebene total negativ auswirkt, weil entweder die Angehörigen werden über eine Diagnose aufgeklärt und wie jetzt die Behandlung abläuft, aber die betroffene Person kommt ja wieder nach Hause und dann können ganz schwierige Dynamiken entstehen, dass dann die Angehörigen freuen sich erstmal über die Info, aber im Grunde kann es passieren, dass sie dann die betroffene Person auf diese Symptomatik reduzieren, weil das Handwerkszeug ist, das sie mitbekommen haben von der Psychiatrie oder von der Klinik. Und dann können riesige Konflikte entstehen und es wird sich viel zu selten um die Beziehungsebene gekümmert, weil das ist das, worum es geht. Das ist das, was allen Menschen, sag ich mal, in dem Netzwerk helfen kann. Und das ist eine Kritik, die wir als Angehörige auch oft üben am Versorgungssystem, dass dahingehend die Menschen, das gesamte Netzwerk, Betroffene wie Angehörige, eben nicht ausreichend aufgeklärt werden. Wie können wir eigentlich miteinander umgehen? Wie können wir miteinander kommunizieren? Wie gehen wir mit Krisen und schwierigen Situationen um? Und wenn man eben fast nur auf Diagnose und Medikation und so weiter hin aufklärt, dann kommen Angehörige noch mehr in dieses Hilfeding und die versuchen das dann darüber irgendwie aufzufangen aus einer Hilflosigkeit oder zu kontrollieren auch irgendwie. Ne?
Das Thema Diagnose, wie hilfreich oder eben auch nicht das ist, darüber möchte ich mit dir später auch noch auf jeden Fall sprechen. Das ist total interessant. Erstmal würde ich gerne noch wissen wollen, was genau macht es aus der Angehörigen-Sicht so herausfordernd, in einer Partnerschaft zu leben, in der eine Person von einer psychischen Erkrankung betroffen ist?
Ich glaube, das, was viele Angehörige erfahren, auch in Partnerschaften, ist erstmal, wie ich das eben schon beschrieben hatte, so Entfremdungsmomente. Die Person verhält sich anders als vorher, was erstmal eine große Unsicherheit auslöst. Das ist so das eine. Da entsteht natürlich auch eine große Trauer, eine Verlustangst. Und dann sind vielleicht die betroffenen Personen nicht mehr so zugänglich, also dass die Kommunikation nicht mehr so funktioniert. Und dann, glaube ich, ist es auch eine große Herausforderung, in solchen Situationen aus diesem Helfen wollen hinauszukommen, weil das ist der erste Impuls, den man hat. Und dadurch entstehen natürlich auch wieder diese Abstandskonflikte und dann wird es, glaube ich, schwierig, auch auf Augenhöhe, also die Beziehung auf Augenhöhe weiterzuführen. Es kommt drauf an, welche Rolle man dann quasi einnimmt. Viele Angehörige wollen kümmern und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, auch für die betroffene Person, die spürt es dann und fühlt sich dann vielleicht auch ein bisschen, ja, bevormundet und so. Und das passiert natürlich bei Angehörigen aus dem Kontrollverlust heraus und kommen dann immer mehr in so ein Hamsterrad rein. Und ich glaube, Augenhöhe ist so, also diese Verlusterfahrung, die Trauer, die Hilflosigkeit, die Angehörige spüren und dazu noch, also daraus entsteht dann dieses Helfen wollen. Also um mal so einen konkreten Ablauf, der vielen Angehörigen passiert, zu beschreiben. Und aus dem Helfen wollen entstehen dann eben unterschiedliche Ebenen, auf denen man kommuniziert oder Rollen, aus denen man rauskommuniziert. Und da irgendwie eine Augenhöhe zu gewährleisten, was total konstruktiv wäre für die Beziehung, ist echt schwierig.
Und was hilft denn Angehörigen dabei, um auf diese Augenhöhe wiederzukommen? Also wie findet man raus aus diesen Rollen?
Also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man eigene Rollen reflektiert. In welche Rolle bin ich jetzt gerutscht? Also Beispiel Partnerschaft. Wenn ich Partnerin bin und möchte und werde quasi von vielleicht dazu angewiesen, auf die Medikation zu achten oder so bei der betroffenen Person, dann komme ich ja automatisch auch in so ein Helfen oder ich versuche die Person, ich sag mal in Anführungszeichen, in die Therapie zu kriegen oder so. Also da komme ich plötzlich vielleicht in eine mütterliche Position oder Rolle. Dafür müsste es Zeit und Raum geben, das zu reflektieren, das zu verstehen. Also das eine, das Reflektieren der Rollen, wofür es natürlich auch Raum braucht. Und ich finde, die Selbsthilfe gibt diese Räume, also in der Beratung zum Beispiel oder auch in Selbsthilfegruppen. Und das andere ist das Thema Verantwortung. Und da haben wir beim APK immer so einen berühmten Satz, wer trägt wie lange für wen die Verantwortung, also dass man da Spielräume schafft, dass Angehörige nicht denken, sie müssen immer die Verantwortung für alles übernehmen. Das ist so das, was worunter auch viele Angehörige leiden, aber unbewusst, also das passiert so ein bisschen automatisch aus dem Kontrollverlust heraus, aber dass das da Spielräume gibt, dass die betroffene Person auch Verantwortung übernehmen kann. Aber wann wer kann wann? Es gibt Ausnahmesituationen, da kann das passieren, dass Angehörige merken, okay, jetzt übernehme ich mal Verantwortung und kümmere mich oder mache Angebote zur Hilfe. Aber das ist natürlich nicht die ganze Zeit so. Es gibt ja auch Zeiten, in denen die Krise vielleicht abklingt, dann kann man drüber sprechen, wie war es für mich jetzt, ich sag mal, die letzten 2 Wochen oder wie war es für mich, mit dir gemeinsam diese Krise zu überstehen, was hat mich sehr stark herausgefordert, also aus beiden Perspektiven, dass man das gemeinsam reflektiert, wie sich jede Person da gefühlt hat und was man da vielleicht anders machen kann, auch ja, falls eine nächste Krise aufkommt, auf was man achten muss. Und natürlich ist es auch, finde ich, wichtig für Angehörige zu wissen, auch betroffene Personen sind nicht nur hilfebedürftig und so. Das sind eigenständige Menschen, die auch Verantwortung übernehmen können und sollen. Und das auch gemeinsam dann aber eher mit dem, also im Zusammenspiel mit dem Versorgungssystem, also mit den behandelnden Ärztinnen oder so. Und das ist nicht immer die Verantwortung der Angehörigen. Also sich das irgendwie klar zu machen, Spielräume zu schaffen und auch mal zu gucken, was funktioniert denn gut auf der Beziehungsebene? Was hat bisher gut funktioniert? Also, dass man nicht immer in dieses Mangeldenken reinkommt, in dieses Katastrophendenken, sag ich mal, sondern versucht zu reflektieren, was eigentlich für beide gut funktioniert hat bisher. Genau, oder man könnte auch einen gemeinsamen Krisenplan erarbeiten. Das finde ich auch immer schön, wenn das die Personen gemeinsam machen. Dann kann man sich da quasi, falls wieder eine Krise aufkommt und erste Anzeichen aufkommen oder so, kann man da auch aus Angehörigenperspektive drauf verweisen. Schau mal, das haben wir doch gemeinsam festgestellt, dass das erste Anzeichen sind. Und wenn man das gemeinsam macht, dann entsteht da, glaube ich, auch viel mehr Vertrauen untereinander.
Wann und wie finden Angehörige denn zu euch?
Also da kommt es ein bisschen für mich drauf an, und das ist ein wichtiger Punkt, wer ist eigentlich angehörig? Also das ist für uns zum Beispiel vom APK eher eine Bedeutung von Zugehörigkeit, also Vertrauenspersonen, das nahestehende Umfeld. Und das ist nicht immer Verwandtschaft zum Beispiel. Ich würde mal sagen, so unser Bürotelefon ist fast schon manchmal wie ein Krisentelefon. Und das ist schon auch bei der ersten, wenn eine erste Krise zu Hause oder im Umfeld vorkommt. Und wie ich das schon beschrieben hatte, eben so eine große Hilflosigkeit da ist und viele Fragen aufkommen. Und es gibt aber auch viele Angehörige, die wirklich nach Jahren erst zu uns kommen, weil denen oft, glaube ich, gar nicht, also bewusst ist, dass es Angehörigenverbände gibt oder dass es auch Angebote gibt für Angehörige. Und weil sie auch oft denken, glaube ich, das vermute ich jetzt mal, dass sie das schon irgendwie hinkriegen. Und viele Angehörige sind ja auch damit aufgewachsen. Und dann ist das so eine Art Normalität und sie merken erst nach vielen Jahren, wie belastet sie doch eigentlich sind. Viele haben sich da oft nicht im Fokus und vergessen sich so ein bisschen. Deshalb kann das auch wirklich dauern.
Ihr habt ja Angehörigengruppen und was lernen denn Angehörige in Gesprächen mit anderen Angehörigen oder auch Betroffenen, das ihnen sonst niemand vermitteln kann?
Da bin ich überzeugt davon, dass da viel über Beziehungsebenen gesprochen wird und dass das in den Selbsthilfegruppen, dass es dafür den Raum gibt, wofür sie vielleicht sonst nicht so viel Raum bekommen und wirklich über Konflikte oder Unsicherheiten auf der Beziehungsebene sprechen. Was auch, glaube ich, in Angehörigengruppen passiert, ist, dass sie die Erfahrung machen, dass sie selbst im Fokus stehen und über sich sprechen können. Und das ist als Beispiel, wenn man in so einer Angehörigengruppe, die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht, in der Anfangsrunde fragt, wir stellen uns erstmal vor, das ist, ich sag mal, Vorstellungsrunde und dann ist die, wie heiße ich, wie geht's mir heute und habe ich vielleicht eine bestimmte Fragestellung für heute. Dann war es oft so, dass die Angehörigen oder ist es oft so, ihren Namen sagen und dann, wenn es darum geht, um die Frage, wie geht's mir heute, oft erstmal über die betroffene Person sprechen. Ja, und dann war das und dann hört man teilweise so die ganze Geschichte dieser Person. Und ich als Gruppenleitung habe dann auch schon oft darauf verwiesen, ja gut, jetzt hast du länger gesprochen, aber ich habe überhaupt nicht gehört, wie es dir heute geht. Und dann kommt oft so ein Aha-Erlebnis. Ach so, stimmt ja. Und dann wird so klar, der Raum ist hier für uns da. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ganz, ganz wertvoll ist für Angehörige. Und ich glaube, dann fängt auch ein richtig wichtiger Prozess an. Und für den gibt es oft in anderen Strukturen einfach keinen Raum, keine Möglichkeit.
Ich würde gerne mit dir auch noch über das Thema Stigmatisierung sprechen. Und Angelina hat ja schon erzählt, dass ihr die Diagnose Borderline geholfen hat, mit sich selbst besser umgehen zu können. und sich ihren FreundInnen gegenüber zu kommunizieren. Sie meinte, dass sich die Diagnose passend angefühlt hat und sie sich so auch eine passende Psychotherapie suchen konnte. Du hast im Vorgespräch ja schon erwähnt, dass es euch beim APK wichtig ist, in der Angehörigenarbeit auf Diagnosen zu verzichten. Magst du uns erzählen, warum?
Ja, also zum einen verzichten ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ich möchte da eher so von einem Spielraum reden. Das kann hilfreich sein für einige Menschen und dann ist das auch vollkommen okay. Es kann aber auch für viele eben nicht so hilfreich sein, weil dann vielleicht auch eine Stigmatisierung stattfindet, dass die betroffene Person auf die Diagnose oder auf Symptome reduziert wird, auch zu Hause und so. Und dann schlägt sich das natürlich negativ aufs eigene Leben und auf die Beziehungsebene aus. Und deshalb, also zum einen legen wir den Fokus, so würde ich sagen, nicht auf Diagnosen, weil es um die angehörigen Personen geht und das Leben von Angehörigen und die Lebenswirklichkeiten und Erfahrungen von Angehörigen. Und die sind gar nicht so diagnoseabhängig. Das ist das eine. Und ich glaube zum anderen, dass Diagnosen vielleicht am Anfang ganz hilfreich sein können für viele und auch für Angehörige, weil sie erstmal vielleicht so eine Richtung bekommen. Aber langfristig gesehen spielt das, glaube ich, nicht so eine riesige Rolle. Also wenn man jetzt wirklich eine langfristige Beziehung auf Augenhöhe führen möchte, und das ist auch ja die Erfahrung, die viele Angehörige machen, dann ja immer wieder dieses Reduzieren auf die Diagnosen und auch das Verhalten immer wieder auf die Diagnose so, ich sag mal, abzustellen, das ist ja, also da kommt man gar nicht in den wirklichen Austausch und auch in die Selbstreflexion. Und es gibt viele Angehörige, die auch bei uns anrufen und dann nach Gruppen fragen für Depressionen oder so, nach einer Diagnose fragen. Und zum einen weist das eben darauf hin, dass sie nicht bei sich sind. Also unsere Selbsthilfegruppen sind eben nach der Position der Angehörigkeit benannt. Also wir haben Geschwistergruppen, wir haben Gruppen für Eltern von psychisch belasteten Kindern, wir haben PartnerInnengruppen, wir haben offene Angehörigengruppen. Also da können wirklich alle Menschen hinkommen, die sich in irgendeiner Weise damit auseinandersetzen und sich verantwortlich fühlen, sag ich mal. Und deshalb ist es wichtig, glaube ich, für Angehörige nicht so sehr auf die Diagnosen zu achten, sondern den Fokus auf sich selbst, aufs eigene Erleben zu lenken und damit dann umzugehen.
Wie geht ihr denn in der Angehörigenarbeit damit um, wenn Fachkräfte oder Einrichtungen sehr stark diagnosezentriert arbeiten? Kommt es da irgendwie zu Spannungen zwischen dem professionellen System mit Diagnosen und eurem Ansatz? Wie geht ihr damit um?
Gute Frage. Also wir haben viel Kontakt mit Kliniken auch oder Trägern und so weiter. Und wir machen da auch Fortbildungen, wir halten auch Vorträge in Kliniken und versuchen natürlich unsere Haltung, unsere Ansätze da zu vermitteln und auch zu erklären aus der Angehörigenperspektive, nämlich was macht das mit Angehörigen, wenn so eine Diagnosefixiertheit und so weiter vorliegt, also und welche Dynamiken da entstehen und so. Und ja, da das ist vor Ort auch manchmal nicht so einfach, also weil das ist natürlich deren Alltag und so und das ist dann oft auch schon mal, fordern wir da quasi oder wünschen uns da ein Umdenken und ja, da gibt's schon auch mal Diskussionen, um das mal so auszudrücken. Und das liegt aber daran, und das kann ich auch oft nachvollziehen, vor allem in Psychiatrien, im klinischen Kontext zum Beispiel, weil, also das ist ja total gang und gäbe und oft gibt es, also das, was wir uns wünschen, Netzwerkarbeit und so, gibt es dafür gar nicht so richtig die, im Klinikalltag, sage ich mal, die Möglichkeiten, da ist die Überlastung oft total groß und wenn wir uns dann wünschen, dass es quasi einen Raum gibt, auch für Netzwerkarbeit und auch über Beziehungsdynamiken und sowas zu sprechen, dann fragen die sich natürlich, ja, wie sollen wir das denn jetzt machen? Und das ist quasi das, was wir uns wünschen oder was wir fordern, auch konkret vom Versorgungssystem, nämlich dafür Raum zu geben, ist mehr Arbeit. Das wird als mehr Arbeit empfunden, wie, also on top sozusagen. Und das verstehe ich. Aber ich glaube, dass man dafür wirklich die Strukturen verändern muss. Also das kann vielleicht so im Moment, wie es läuft, echt nicht umsetzen. Verstehe ich auch. Im Kleinen kann man viel machen, glaube ich. Aber wenn man wirklich, ich finde, es bräuchte andere Strukturen. Es bräuchte aufsuchende Hilfen, es bräuchte Krisenteams, Netzwerkarbeit, offener Dialog. Das alles ist das, was wir fordern von der Versorgungslandschaft. Und wenn das gefördert werden würde, auch auf einer politischen Ebene, dann gibt's da Möglichkeiten. So ist das, fühlt sich das für Profis oft so an, wie, ja, wie sollen wir das denn jetzt auch noch machen? Hm. Und da braucht's einfach so ein Umdenken, dass nämlich also Genesung im Sinne, ja, des Recovery-Ansatzes zum Beispiel, also ne, eine langfristige Genesung, dass das nur im Netzwerk funktionieren kann. So, also alles, was irgendwie im Kontext psychischer Erkrankung stattfindet, Netzwerk, immer Netzwerk, Netzwerk. Und wenn da eine Überzeugung da wäre, okay, das stimmt, es macht viel mehr Sinn, im Netzwerk zu arbeiten, als eine Person aus dem Netzwerk rauszuholen, zu behandeln, einzeln, und dann wieder zurückzusetzen sozusagen ins Netzwerk und dann zu hoffen, ohne dass mit dem Netzwerk kommuniziert wurde, dass alles wieder gut ist. Also funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Und wenn da die Überzeugung wäre, ah, okay, das macht Sinn, im Netzwerk zu arbeiten, das hilft für die langfristige Genesung, dann würden auch Strukturen geschaffen werden und dann wäre das nicht so ein Krampf.
Was würdest du denn anderen Angehörigen auf den Weg geben, die darüber nachdenken, ob Selbsthilfe wirklich das Richtige für sie ist?
Ich liebe diese Momente in der Selbsthilfegruppe, wenn man was äußert, wofür man sich vielleicht auch schämt, das auszusprechen. Und dann geht plötzlich, also man nimmt viel Mut, nimmt man sich zusammen und dann sagt man das. Und dann geht so ein Nicken durch die Selbsthilfegruppe und plötzlich spürt man, oh, wie schön, das geht ja anderen auch so. Das ist einfach großartig und so entlastend und dann hat man einfach einen Ort, an dem man hingehen kann, wenn man das Bedürfnis hat. Genau, also ich würde den Menschen mitgeben, dass das befreiend ist und dass sie die Möglichkeit haben, über ihr Erleben sprechen zu dürfen.
Was für ein schönes Schlusswort. Danke, liebe Susanne, für deine Offenheit und dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war unsere heutige Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Vielen Dank an Angelina und Susanne, die uns an ihren Gedanken und ihrem Erleben mit dem Thema Borderline teilhaben lassen. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns doch gerne weiter. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal zu Gast bei uns sein wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail unter echte-stimmen@sekis-berlin.de. Tschüss und auf Wiederhören!